Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack.
Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Heute habe ich die liebe Skoliose-Betroffene Diana zu Gast. Herzlich willkommen, Diana.
Hallo, es freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Also wir kennen uns ja schon persönlich. Oftmals kenne ich meine Interviewgäste ja wirklich nur virtuell oder habe sie mal per E-Mail oder Instagram etc. kennengelernt. Wir haben uns ja schon wirklich live und in Farbe sozusagen gesehen beim Skoliose Up-to-Date Kurs 2024, damit ich es jetzt richtig sage, genau 2024, bei Regensburg und in Bad Abbach. Ja. Und du hast eine richtig, richtig coole Geschichte, wie ich finde. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Hörerinnen einfach davon profitieren können, um ein bisschen so diese Horizonterweiterung auch wieder zu haben, sodass es eben nicht nur diese ganz klassischen Wege gibt, sondern halt eben auch vielleicht Wege, die von denen man einfach nicht so oft hört. Und deswegen, jetzt habe ich schon ganz, ganz viel drumherum geredet. Du wirst uns natürlich deinen Weg dann selber erzählen, worauf ich hier anspiele. Jetzt einmal ganz am Anfang, liebe Diana, möchtest du dich ganz kurz vorstellen, wer bist du, wie alt bist du, was machst du und wann hat so dein Skolioseweg begonnen?
Also ich bin Diana Rohrmeier, ich bin 19 Jahre alt, komme aus Regensburg, ist eine Stadt in der Mitte von Bayern. Ich studiere aktuell Medizin im ersten Semester in Regensburg, wohne auch noch zu Hause. Und meine Skoliose-Geschichte hat eigentlich schon relativ früh begonnen, sodass Skoliose bekannt ist, habe ich auch mal mit meinen Eltern besprochen. Ist ihnen selbst gar nicht so, haben sie gar kein so konkretes Datum, denn Skoliose ist bei mir eigentlich schon seit einem kleinen Kind bekannt, aber die aktuelle konservative Therapie, mit der ich heute arbeite, die ist so ungefähr die letzten 6 Jahre, wo ich intensiv auch die konservative Skoliose-Therapie betreibe. Davor war die Skoliose schon da, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich keine prominente Hüfte mal hatte, also gewisse optische Erscheinungsbilder, die gab es schon immer, aber die Skoliose war im Kleinkindalter noch nicht groß. Natürlich habe ich im Nachhinein auch erfahren, dass bei kleinen Kindern so 10 Grad Skoliose schon schwierig sind. Man hat bei mir auch mal ein CT gemacht, so im Kindergarten, Anfang Grundschulalter, um Spinalkanalstenose auszuschließen. Aber beispielsweise meine Mutter war sich gar nicht mal richtig klar, warum man das eigentlich gemacht hat. Man hat schon beim Kinderarzt mal Skoliose so ein bisschen festgestellt, aber das war halt eher so, man hat es so wahrgenommen, aber nicht wirklich so eine Therapie gemacht. Ich habe als Kind mal ein bisschen Physiotherapie gemacht, habe mich aber selbst eher dagegen gesträubt. So im Kindergarten, also begreift man nicht. Ich habe Voltetherapie damals gemacht. Ich bin dann mehr bei den Übungen immer eingeschlafen und wollte einfach nicht. Und meine Mutter hat dann damals beschlossen, sie kämpft nicht jeden Tag mit mir, weil ich bin an sich schon ein relativ zielstrebiger und gewissenhafter Mensch. Aber wenn ich mal was nicht will, vor allem als Kind, dann konnte ich auch schon mal bockig sein. so halt einfach wie wirklich kleine Kinder sind. Und ich muss sagen, ich habe auf Reha mittlerweile schon viele jüngere Patienten so mit 6 Jahren oder so kennengelernt, die da 4 Wochen intensiv Schrotreha machen, und ich habe Hochachtung vor diesen jungen Patienten, weil es ist schon später anstrengend, aber in dem Alter auch die Motivation zu finden, wo man noch gar nicht richtig begreift, worum geht's eigentlich. Ich sage, das haben viele Jugendliche so mit 12, 13 auch noch nicht, was ja häufig dann noch der Weg ist, warum man dann eine Operation macht. Aber dass man begreifen kann, was zu machen, das hatte ich damals einfach noch nicht. Meine Eltern haben dann damals auch gesagt, ja, sie hören jetzt auf. Es ist auch sehr, sehr lange stabil geblieben. Es ist jetzt optisch erst so, also ich habe die Skoliose diagnostiziert, auf der die heutige Therapie aufbaut. Das war Ende 2018. Und da war ich so in der 7. Klasse. Und ich würde mal sagen, so im Sommer hat man sie noch relativ wenig gesehen. Sie war sicher da, aber so rapide Verschlechterungen mit Rippenberg und Lendenberg, der dann sehr prominent auch erschienen ist, das war eben so das halbe Jahr. Ich war dann mal bei einer Osteopathin, meine Mutter hat auch ja so mit der Hüft- und Knieprobleme. Also man muss bei mir sagen, Skoliose hat bei mir sicher eine genetische familiäre Komponente, weil auch meine Mutter Skoliose hat, aber nicht so ausgeprägt und es wurde auch nie wirklich therapiert. Und auch meine Großmutter, Großvater mütterlicherseits, also von dieser mütterlichen Richtung kommt die Skoliose. Die haben aber jetzt eigentlich alle nicht wirklich was dagegen gemacht. Bei mir ist es letztendlich vielleicht auch einfach sehr ausgeprägt gewesen. Der Arzt, der dann damals die Diagnose gestellt hat, das war für mich damals schon ein gewisser Schock, weil ich habe zwar schon gewusst, dass ich so eine prominente Hüfte habe, aber ich habe selber nicht wirklich begriffen, dass ich Skoliose habe. Der Hausarzt hat auch mal so, als ich 10 war, zu meinen Eltern gesagt, ja, man sollte für Skoliose schon mal was machen. Aber damals, also ich wollte damals nicht wirklich, es ist stabil geblieben und dann haben meine Eltern gesagt, ja, wir lieber ein bisschen, wenn das Kind älter ist und mehr begreift, was es wirklich tun muss. Weil ich muss dazu sagen, ich habe auch noch so eine Winkelfehlsichtigkeit mit den Augen, also das ist dann die familiäre, väterliche Seite, die dazu kommt. Und habe dann damals schon so mit 10, 11 so Augenübungen gemacht, am Tag so 15 Minuten und das war schon, hat auch damals meine Schwester gemacht, schon ein gewisser Kampf. Und hätte ich damals noch Schrot machen sollen und Korsett, da glaube ich, wäre ich irgendwann ausgestiegen. Da hätte ich dann auch irgendwann blockiert. Vor allem, ich würde sagen, je jünger man ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann sagt, nee, ich will nicht mehr. Weil, was ich auch voll verstehe, also ich muss sagen, ich führe heute schon Physiotherapie relativ diszipliniert aus. Aber ich habe dann damals auch begriffen, dass ich was tun muss. Aber ich sage, das ist ich. Habe auch festgestellt, dass doch viele Physiotherapie nicht so intensiv machen, wie ich das dann gemacht habe und so auch langfristig und diszipliniert. Ich sage, das muss jeder für sich den Weg finden. Aber weil ich vorher schon angesprochen habe, wann die Skoliose diagnostiziert wurde, also das ist bis heute für mich ein sehr prägendes Erlebnis gewesen. Tatsächlich der Arzt, also ich habe den Arzt, der die Skoliose damals diagnostiziert hat, das war kurz vor Weihnachten 2018, der ist dann weggegangen, wo hatte eine Chefarztposition bekommen. Und ja, er hatte dann zu der Zeit viele auch so, ja, das letzte also letzte Gespräche, so, ja, Abschlussdiagnosen, damit dann an den nächsten Arzt, es war eine Skoliose-Ambulanz in Bad Abbach, wo ich da war in Regensburg, das ist vom Universitätsklinikum eben die Orthopädie ausgelagert. Und da war ich lange Zeit in der Skoliose-Sprechstunde, heute nicht mehr wirklich, weil eigentlich mein Skoliose, die letztendlich, was ich dann später auch noch erläutern werde, nicht so ganz der klassische Weg ist. Also ich bin den konservativen Weg gegangen mit Physiotherapie und Korsett, Physiotherapie in mehreren Richtungen und bin da heute sehr gut damit gefahren. Aber aufgrund meiner Gradzahl hätte man am Anfang eben auch schon eine Operation für wirklich sinnvoll erachtet. Der Arzt, der das damals diagnostiziert hat, also ich bin zu diesem Termin hingegangen, aber wusste eigentlich gar nicht richtig, was mich erwartet. Ich dachte, meine Mutter schon eher, aber für mich war das, ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich habe die Osteopathin meiner Mutter hat uns den Arzt eben empfohlen und mal gesagt, ja, geht mal dahin für irgendeine Aufnahme. Ich habe gesagt, ich gehe dahin für eine Aufnahme und dann war es das. Mache ein bisschen Physiotherapie vielleicht. Aber das, was alles über mich in diesem Moment zusammengebrochen ist, damit habe ich nicht gerechnet. Denn es war für mich dann eigentlich zum ersten Mal die Diagnosestellung Skoliose, aber gleichzeitig das Aufzeigen konservativer Weg, Korsett, Physiotherapie, Reha. Auf der anderen Seite aber eigentlich auch Operation und Versteifung als möglich, also als eigentlich angeratene Maßnahme, weil man dazu sagen muss, also auf welcher Gradzahl war ich damals und bin eigentlich da bis heute. Ich habe eine doppelbogige Skoliose. Das heißt, das ist auch der Grund, warum ich relativ stark immer noch gut im Lot stehe. Also ich habe bis heute Gott sei Dank keine Rückenschmerzen, was für meine Gradzahl sehr ungewöhnlich ist. Ich habe ungefähr 60 Grad in der Lendenwirbelsäule und 45 Grad in der Brustwirbelsäule. Das war das erste Röntgenbild und ich würde sagen, dass ich auch mit den Röntgenbildern im Korsett, die normalerweise zumindest so 30% Verbesserung zeigen sollen, ist ungefähr auf dem Niveau geblieben. Im Korsett waren es vielleicht mal 5 bis 10 Grad besser, wobei ja jeder, der selbst Skoliose hat und schon mal diese Kopfwinkelbestimmung gesehen hat, das ist ja eher mit plus 10 Grad, mit plus minus 10 Grad. Messungenauigkeit. Also ich habe vom selben Röntgenbild, haben Leute 50 Grad in der Lendenwirbelsäule gemessen, andere haben eher 65 Grad gemessen. Also ja, je nachdem, wie es ausgedrückt wird, diesen bisschen verzerrt, da gibt es dann schon Unterschiede. Das heißt,
Absolut, Diana. Ich hab da jetzt eine Frage. Und zwar, du hast eben gesagt, du kannst dich eigentlich gar nicht so richtig an die wirkliche Diagnose damals erinnern. Also es war immer schon irgendwie klar, dass du Skoliose hast und dass da quasi so eine, so ich sage jetzt mal, eine kleine Skoliose da ist. Aber was war dann wirklich der ausschlaggebende Punkt, zu diesem Arzt zu gehen und dann nochmal quasi wirklich eine Röntgenkontrolle zu machen? Hattest du davor schon Röntgen? Also war es wirklich so, dass du dann jährlich schon ins Röntgen gegangen bist, auch quasi als Kind? Oder war das wirklich dieses eine Erlebnis bei dir, dass man halt eben gesagt hat, so, jetzt schaut man sich das mal genauer an, ihr seid zu dem Spezialisten hin und da war dann das Röntgenbild und bäm, so, oh verdammt, wir sollten da jetzt wirklich alles ausschöpfen, was geht.
also ich würde sagen, mir persönlich, für mich war Ende Dezember 2018, das war für mich der Beginn der Skoliose-Diagnose. Also ich wusste, habe es ja davor mal gesehen, dass ich eine prominente Hüfte habe, aber ich habe das nicht mit Skoliose verbunden. Ich kannte davor Skoliose auch nicht wirklich. Meinen Eltern, glaube ich, war das eher schon bewusst. Die haben immer mal wieder von Ärzten darauf hingewiesen, man sollte vielleicht mal was machen. Also ich habe mit meinem Papa letztens erst gesprochen und der hat gesagt, ja, der Hausarzt hat zu ihm gesagt, so als ich 10 war, man sollte vielleicht auch mal mit Skoliose was machen. Aber mir persönlich, für mich war, also ich wusste damals auch gar nicht, warum ich wirklich im CT war. Da stand halt nur Spinalkanalstenose im Raum, aber als Kind habe ich das gerissen, es ist Gott sei Dank auch nichts rausgekommen. Deswegen, und meine Eltern, meine Mutter zum Beispiel, die kann bis heute gar nicht sagen, warum man das eigentlich gemacht hat, weil der Arzt hat das halt so verordnet. Also meine beiden Eltern sind keine Ärzte, sie sind beide Biologen, also schon auch im naturwissenschaftlichen Bereich tätig. Was sicher auch ein Grund war, warum ich den konservativen Weg gegangen bin, weil ja, sie dann doch auch mit den Ärzten mehr gesprochen haben und jetzt weniger, also schon auch ein bisschen reflektiert haben, wie viel Sinn macht das, weil natürlich als Eltern möchte man das Leid dem Kind ersparen, aber auf der anderen Seite eine große Operation natürlich auch.
Verstehe. Okay, das heißt, wenn ich jetzt quasi richtig zurückrechne, dann warst du so 12 an dem Zeitpunkt, wo du halt wirklich dort warst mit Röntgenkontrolle und wo dann aber auch gleich ja, sowohl OP als auch quasi die komplette konservative Bandbreite gleich mit, ja, wenn man den Weg gehen muss, dann jetzt gleich Schrotphysiotherapie und Reha und Korsett und das und jenes über dich quasi hereingebrochen ist.
Genau, also also eigentlich beginnt meine Skoliose-Geschichte erst Ende Dezember, also im Dezember 2018. Davor war sie da, aber für mich war das vielleicht optisch, ja, so bin ich halt. Ich erinnere mich noch an eine Situation, als ich eine Mitschülerin in der 5. Klasse gefragt hat, warum eigentlich meine Hüfte da so rausschaut. Und für mich war das halt irgendwie normal. Aber dass ich Skoliose habe, wirklich diese Diagnose, das wusste ich nicht.
Verstehe.
Also die und auch die Röntgenkontrollen, also das andere war halt rein so optisch, was man gesehen hat, aber die Röntgenkontrollen, die haben erst dann begonnen. Und tatsächlich muss ich auch sagen, dass ich sicher jetzt auch schon 3, 4 Jahre nicht mehr geröntgt wurde, weil es optisch ungefähr gleich geblieben ist. Die Physiotherapeuten, mit denen ich zusammenarbeite, sind alle sehr zufrieden, wo ich mittlerweile angekommen bin. Ich habe selbst teilweise neue Korsetts gar nicht mehr richtig geröntgt, weil der Korsettbauer auch gesagt hat, das Korsett ist an sich von der Funktion her gleich geblieben, nur ein bisschen auf die aktuelle Größe, also andere Hüftformen und so angepasst. Das heißt, ich glaube, das letzte Röntgenbild wurde 2022 gemacht, weil ich dann neues Korsetttyp, aber da komme ich später nochmal drauf hinaus, gemacht wurde. Das heißt, ich weiß eigentlich tatsächlich gar nicht, auf welcher Gerade ich heute stehe. Also für mich habe ich ungefähr immer noch so 50, 60 Grad in der Lendenwirbelsäule, 45 Grad in der Brustwirbelsäule. Ich würde mal sagen, ich habe eine doppelbogige Skoliose mit relativ gleich großen Bögen, die aber auch relativ, ja, doch lang gestreckt sind und der Lendenbogen auch schon so in die lumbothorakale, also Übergangsregion zwischen Brust- und Lendenwirbelsäule erstreckt ist. Ja, das Problem halt bei der doppelbogigen Skoliose, wenn es auch um die konservative mit Therapie geht, beim Korsett ist es am besten, wenn man so einen Bogen behandelt vor allem. Aber das Problem ist halt, der andere Bogen, so auf der einen Seite sagt man, dass sich ein bisschen die Kräfte aufheben, wenn man beide Bögen besonders stark beansprucht. Bei mir ist man den Weg gegangen, vor allem dann die Lendenwirbelsäule zu behandeln. Das war dann halt auch damals so diese Diagnosestellung, weil, um da nochmal zurückzukommen, für mich damals war das schon auch sehr für mich traumatisches Erlebnis. Also, war für mich auch emotional, auch die Wochen danach mit sehr viel Tränen auch damit verbunden, weil einfach für mich ist in dieser Situation so eine gewisse Welt zusammengebrochen, weil ich war schon immer ein Mensch, der nicht so gerne im Mittelpunkt gestanden ist. Ist heute besser als früher und durch die Skoliose habe ich mir mal ein anderes Selbstbewusstsein so über den Weg entwickelt. Aber damals, ich bin bis heute ein Mensch, der nicht auf sein möchte. Und natürlich so komplett, man fällt auf.
Es ist wieder soweit. Am Sonntag, den 18. Mai 2025, hast du wieder die Gelegenheit, dir Skoliose-Experten direkt in dein Wohnzimmer zu holen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine absolut einmalige Gelegenheit. Mich unterstützen hier bei diesem Event zwei Ärzte, zwei Physiotherapeutinnen, die wirklich alle explizit auf das Thema Skoliose spezialisiert sind. Und ich bin als Trainerin dabei und werde nochmal so ein bisschen meinen Input auch geben zum Thema Skoliose-gerechtes Krafttraining. Ja, eine Schnuppereinheit Skoliose-Pilates, die wird auch noch dabei sein. Und natürlich darfst du auch nach jedem Vortrag deine Fragen stellen, weil mir ist es ein richtiges Anliegen, dass du da rausgehst und wirklich Klarheit erlangt hast und so weißt, hey, Conny, jetzt weiß ich ganz genau, in welche Richtung ich weitergehen muss. Dieser Input, vielleicht dieses Puzzlestein hat mir noch gefehlt und jetzt geht's auf meiner Reise auch wieder weiter. Und wenn du dir jetzt denkst, hey, das hört sich doch nach einer richtig guten Gelegenheit an, dann schau gerne auf meiner Website vorbei. Dort findest du natürlich alle weiteren Infos. Den Link findest du auch in den Shownotes gleich unter dieser Podcast-Folge. Und vielleicht sehen wir uns schon bald am Sonntag, den 18. Mai 2025, live und in Farbe beim Online-Event, wo du dir Skoliose-Experten live in dein Wohnzimmer holen kannst.
Damals haben sie tatsächlich trotz der Gradzahl zu mir gesagt, dass ich das Korsett nur 18 Stunden am Tag tragen muss. Dann habe ich mir halt ausgerechnet, dass ich es in der Schule nicht tragen muss. Also ich habe das erste halbe Jahr das Korsett nicht in der Schule getragen. Ab dem ich zum ersten Mal auf Reha war und dann eben, ab dem ich von eigentlich allen anderen Rehabilitanten erfahren habe, die teilweise deutlich geringere Gradzahlen hatten als ich, dass man eigentlich das Korsett 23 Stunden tragen muss, dann habe ich es auch in der Schule getragen, aber dann hatte ich auch schon so dieses erste Halbjahr Eingewöhnung hinter mir und war dann auch, also es war dann so der erste Schritt, es in der Schule zu tragen.
War das für dich, ganz kurz auch nochmal einen kleinen Schritt zurück, also war das für dich oder für eure Familie, war das so eine große Entscheidung, jetzt zu sagen, hey, auch wenn die OP-Indikation da ist, wir wollen es jetzt erstmal konservativ probieren, oder war das eigentlich eher relativ schnell klar, so, also jetzt probieren wir mal konservativ und dann quasi schauen wir weiter, wie du darauf reagierst?
Also um nochmal bei diesem Termin zu starten, also was für mich auch noch schwierig dazu war, der Arzt hat auch noch ein bisschen so meine Figur kritisiert, meinen Muskeltonus, hat auch meiner Mutter beispielsweise vorgeworfen, irgendwie mir zu wenig zu essen zu geben, vielleicht war es auch falsche Erinnerung, aber es war halt, der Arzt war halt damals gestresst, im Nachhinein auch verständlich, weil es war dann ja seine letzten Tage in dieser Klinik oder vielleicht auch die letzte Skoliose-Sprechstunde, weil Skoliose-Sprechstunde ist immer montags dort. Und dann kam halt abends um 5 nochmal so eine junge Patientin für den Arzt voll unverständlich, warum man nicht schon früher begonnen hat, weil ich ab Anfang, also OP-Indikation beginnt ja je nach Literatur ab 40, 50 Grad, das heißt, ich war am Anfang eigentlich für Versteifung mit Wachstumsstäben klare OP-Indikation. Also ich würde sagen, dass die Operation ist bis heute ein gewisses Thema, also ich würde nicht sagen, dass wir uns am Anfang gleich den konservativen Weg so ohne Weitblick entschieden haben. Also am Anfang war der konservative Weg insofern klar, weil eine OP ist ja trotzdem ein gewisser Entscheidungsprozess. Und der Arzt hat damals gesagt, ja, Korsett haben wir so, wurde an demselben Tag noch vermessen, habe dann 4 Wochen später eben Korsett bekommen, weil er gesagt hat, wenn man jetzt noch mal 1, 2, 3 Monate wartet, und dann geht der konservative Weg gar nicht mehr. Deswegen war ihm wichtig, auch schon in derselben Woche mit Physiotherapie zu beginnen, wobei ich sagen muss, dass ich die wirklich Schrot, auch mit der Schrotatmung, erst auf Reha gelernt habe. Also ich muss dazu sagen, ich war bis heute 4-mal auf Reha schon, könnt ihr gerne später nochmal drauf eingehen. Und das hat auch für mich in dem eigenen Auseinandersetzungsprozess mit Skoliose schon einen wichtigen Teil dazu beigetragen, weil am Anfang war Skoliose doch ein Thema, was ich jetzt nicht so gerne in die Öffentlichkeit getragen habe, weil für mich auch am Anfang ist Skoliose, ja, ist halt so, natürlich im Nachhinein, jeder hat so einen Punkt, so ein, man sagt ja auch so ein kleines Säckchen, was man mit sich rumträgt, aber so mit 12, 13 war das für mich noch deutlich schlimmer und auch habe ich es deutlich mehr noch vor der Außenwelt so versteckt. Weil ich habe dann damals das Korsett wurde vermessen, das habe ich bekommen. Ich muss auch sagen, am Anfang war das Korsett zwar sehr schmerzhaft, also ich muss sagen, bis heute ist jedes neue Korsett ist schmerzhaft, wobei das erste Mal Korsett war schon für mich auch das wieder Horror. Also so, man hat begonnen mit der Diagnose, das war für mich wirklich hart und auch Korsett bekommen war hart und auch das erste Mal aufs Reha gehen, das war auch für mich sehr hart. Und ich habe am Anfang, also mit Skoliose, meine Familie wusste Skoliose, da hatte ich auch nie ein Problem damit. In der Schule habe ich Skoliose eigentlich relativ geheim gehalten. Ich habe es halt nicht an die große Glocke gehangen, weil ich hatte am Anfang das Korsett ja gar nicht in der Schule an. Und meine, ich glaube, zwei engsten Freundinnen wussten, dass ich Skoliose und Korsett habe, aber der Rest der Klasse eigentlich nicht. Und sonst, ja, habe ich das eigentlich noch relativ für mich so behalten. Ich weiß noch, als ich mein Korsett bekommen habe, das war dann Ende Januar 2019, also so ungefähr 4, 6 Wochen später, wie lange halt ein Korsett gebaut wird. Also am Anfang das Korsett zum ersten Mal zu tragen, fand ich tatsächlich gar nicht so schlimm. Aber was für mich zum ersten Mal wirklich sehr unangenehm war, war das erste Mal Auto gefahren. Also man fährt von mir aus mit dem Korsettbauer nach Hause, so ungefähr eine halbe Stunde. Aber da habe ich zum ersten Mal so wirklich diesen Pilotenschmerz gemerkt. Weil man muss bei mir sagen, mein Korsettweg ist eigentlich auch relativ ungewöhnlich gewesen, denn ich habe nur ein kurzes Korsett bis heute, oder zumindest relativ lang. Also am Anfang hat man mit mir begonnen mit einem kurzen Korsett, was nur die Lendenwirbelsäule korrigiert. Weil was ich vorher schon angesprochen habe, aufgrund dieser Kräfteaufübung hat der Korsettbauer zusammen mit dem Arzt, aber eher der Korsettbauer, beschlossen. Die Idee war bei mir am Anfang, man möchte die Lendenwirbelsäule korrigieren, schon mit viel Druck. Also ich habe bis heute eine relativ starke Druckstelle, so teilweise schon rot, violett unterlaufen, die zwar nie aufgegangen ist, aber bis heute, der Druck war am Anfang stärker als heute, aber schon bis heute ein relativ starker Druck, sodass mich teilweise, ich war erst letztes Jahr auf Reha zuletzt, also das letzte Mal, dass mich da, selbst wenn ich das Korsett aus habe, Physiotherapeutinnen angesprochen haben, was habe ich da gemacht, aber heute sieht die Druckstelle deutlich harmloser aus damals. Also man ist bei mir schon mit viel Druck rangegangen. Aber der erwünschte Erfolg, dass die Idee war, wenn man Lendenwirbelsäule drückt, richtet sich die Brustwirbelsäule durch das Wachstum, was ja noch da war, mit auf. Das ist bei mir nicht wirklich eingetreten, es ist stabil geblieben, also eine Progredienz wurde verhindert, was in meinem Fall schon ein großer Erfolg war, weil eine Progredienz zu verhindern, bei der Gradzahl nicht unbedingt immer der Fall sein muss. Also ich muss sagen, heute, 6 Jahre später, bin ich sehr zufrieden, so den Weg gegangen zu sein, weil sich die Skoliose auf einem stabilen Niveau gehalten hat. Aber das wusste man damals nicht. Und weil wir vorher schon auch Operationen angesprochen haben, also Operation stand immer im Raum, aber meine Eltern haben damals sich gegen die klassische Spondylolisthese, also Versteifung von Brust- und Lendenwirbelsäule, wo man eigentlich fast gesamt versteift hätte, haben sie sich damals dagegen entschieden, eigentlich mit den Hauptgründen, weil man die Beweglichkeit verliert, weil es eine große OP, großer Eingriff ist und ich aber auch keine Schmerzen habe. Meine Eltern haben gesagt, wenn ich mich jetzt schmerzfrei bewegen kann, sie wollen nicht ihrer Tochter jetzt die gesamte Beweglichkeit nehmen und man muss ja dazu sagen, erstens sind die Operationen Schmerzen, aber es sind ja danach auch die Segmente, die nicht versteift sind, sind ja dann auch wieder anfällig für irgendwelche Verschleißerscheinungen. Und Operationen kann man ja immer noch machen. Natürlich, im Erwachsenenalter ist der Erfolg nicht mehr so groß und es verknöchert mehr. Aber meine Eltern haben gesagt, sie operieren jetzt nicht mit 12 oder 13, ohne den konservativen Weg versucht zu haben. Ich habe dann relativ am Anfang eben schon mit Physiotherapie, mit Schrot begonnen. Aber damals, also ich habe diese Schrotatmung zu Hause nicht so wirklich gemacht, weil es hat zwar meine Physiotherapeutin mir gezeigt, aber irgendwie, ich habe eher mehr so ein bisschen die Beckenkorrekturen gelernt, aber auch das wirklich erst auf Reha nach einem halben Jahr.
Ja, und ich glaube, das ist auch der ganz, ganz klassische Weg und das sage ich auch immer, auch wenn man da am Anfang, du hast es eh auch schon angesprochen, immer so ein bisschen Bammel davor hat, so, ah, jetzt muss ich da allein irgendwie auf Reha fahren und man eigentlich als Betroffener oftmals gar nicht will. Ganz, ganz selten, dass ich irgendwie höre, dass das dann komplett schief geht. Ja. Die meisten, also ich sage 95% aller Betroffenen sagen, es war die beste Entscheidung und ich habe auch da erst Schrot wirklich gelernt, weil das kann man halt in 20 Minuten Physiotherapie auch in diesem Umfang gar nicht lernen, wie man es halt in Bad Sobernheim oder Bad Salzungen da wirklich 3, 4 Wochen lang eingeimpft bekommt sozusagen.
Ja, also ich muss sagen, bei mir war am Anfang, also ich war damals dann 13, das heißt, und die Krankenkassen zahlen ja je nach Klinik so eigentlich bis 12 eine Begleitung. Also mir stand nie im Raum, dass meine Mutter mitgeht. Und ich glaube, das wäre für mich einfacher gewesen, weil für mich war auch dieses Reha-Antrag stellen, also wir haben dann so im Januar, Februar uns um Reha gekümmert. Ich bin tatsächlich 2019, 2021 und 2022 nach Bad Elster gegangen, ist auch eine Klinik, die Schrot anbietet, ist nicht so ganz spezialisiert wie Bad Sobernheim und Bad Salzungen, aber war bei mir, von mir zu Hause ein bisschen näher, also ungefähr 2 Stunden Fahrt entfernt. Ist auch eine Klinik, wo nur Kinder sind. Und für mich am Anfang von, ich würde mal sagen, sie haben nicht 100% den Stand wie Bad Salzungen und Bad Sobernheim, aber für mich war das am Anfang voll in Ordnung. Man hat Schrot gut gelernt. Ich war nach dem Abitur letztes Jahr in Bad Salzungen noch mal 4 Wochen auf Reha. Da konnte ich schon noch mal ein paar neue Sachen mitnehmen, auch bezüglich noch mal Korrektur, so Verfeinerungen. Aber so für die Grund 80, 90% hat es voll ausgereicht und war für mich damals auch wirklich die richtige Entscheidung.
Und hast du da, weil mich das auch interessiert, in Bad Elster, waren doch viele andere Skoliose-Betroffene?
Ja, also ich würde sagen, es sind dort waren ungefähr 80% Skoliose-Betroffene, dort 70%, noch ein paar orthopädische Sachen. Ich habe auch dort mal eine kennengelernt, die versteift war. Und ein paar Adipositas-Patienten, die zum Abnehmen sind dort auch. Also es ist nicht rein auf Skoliose spezialisiert, aber doch größtenteils. Ich bin damit eigentlich sehr gut gefahren, weil ich Schrot dort eben zum ersten Mal gelernt habe. Also als es so um die Antragstellung geht, war es für mich schon auch psychisch sehr schwierig, weil ich auch dort viel geweint habe. Ich wollte nicht. Ich weiß noch, als ich im Wohnzimmer saß auf dem Boden und mich wirklich so mit Händen und Füßen irgendwie dagegen gewehrt habe, geschrien habe, weil ich wollte nicht. Weil halt so dieses mit 13, man erstens mit der Diagnose kommt man noch nicht so richtig zurecht. Aber halt auch, man geht von zu Hause weg, man weiß nicht, was einen erwartet und man ist ja so fernab von zu Hause und soll sich da irgendwie mit Physiotherapie auseinandersetzen. Als ich es dann so Richtung Reha-Termin ging, habe ich mich schon auch drauf gefreut. Also ich bin dann auch gerne auf Reha gegangen. So halt so dieser erste Entschluss war ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das ist, können viele jüngere Patienten sehr nachvollziehen. Kein Kind will mit 12, 13 gerne von zu Hause weggehen, ohne wirklich zu wissen, worauf man sich auch einstellt. Weil man weiß schon, man macht Physiotherapie, aber ich bin dann tatsächlich auch, dann war ja Corona, ich bin dann in der 9. und 10. Klasse 2021 und 2022 nochmal auf Reha gegangen. Das dann auch alles von mir selbst aus. Also mir hat es mega gut gefallen das erste Mal, auch die weiteren Rehas. Tatsächlich war für mich Reha auch meistens so der Punkt, wo ich zum ersten Mal wirklich auch Austausch zu anderen Betroffenen hatte und daher auch viel lernen konnte, viel mitgenommen habe, wovon ich bis heute sehr viel zehre, auch so der Austausch. Und ich war eigentlich schon immer da bezüglich Skoliose oder Betroffenen schon relativ kommunikativ, bin auch auf andere zugegangen. Und für mich war Reha immer eine sehr schöne Erfahrung, auch so ein sehr sozialer Aspekt. Ich habe bis heute mit manchen, die ich von Reha her kenne, Kontakt, so ein bisschen. Und man hat auf der einen Seite wirklich Schrot als Physiotherapie sehr, sehr gut gelernt. Also ich habe dort eigentlich erst wirklich Physiotherapie wirklich gelernt. Also die erste Reha ist sicher immer der mit dem meisten Wissenszuwachs. Aber die weiteren Rehas waren für mich insofern auch gut, nochmal die Haltung ein bisschen zu verbessern und vor allem diese Intensität der Physiotherapie, die man zu Hause so nie umsetzt. Also ich muss sagen, seitdem ich dann zum ersten Mal auf Reha war, so im Sommer 2019, danach habe ich dann auch das Korsett 23 Stunden ungefähr getragen.
Wie
Und
war das für dich, es in der Schule dann zu tragen? Weil du meintest eben am Anfang, du hast es extra in der Schule eben nicht getragen, weil es doch ausgegangen ist von deiner Zieltragezeit. Dann bist du hoch auf die 23 Stunden. Und es war dir aber so ein bisschen unangenehm, hast du schon kurz angesprochen. Kannst du dich noch erinnern, so an die ersten Tage, wie du es in der Schule getragen hast?
also tatsächlich, ich habe, um nochmal zurückzugehen, so als ich das Korsett bekommen habe, habe ich gedacht, das Korsett, das kann ich nicht tragen, weil am Anfang die Schmerzen schon echt groß waren. Ich erinnere mich, als ich eine Freundin, es war so 2, 3 Tage, nachdem ich ein Korsett bekommen habe, zum Bus gebracht habe. Die Bushaltestelle ist von mir 1, 2 Minuten Fußweg weg. Und am Rückweg auf halber Strecke, ich hatte so starke Schmerzen, vor allem in den Hüften, damals auch so Pilotte, aber bei mir vor allem die Hüften. Ich habe gedacht, wenn es so weitergeht. Oder ich habe, glaube ich, am selben Tag, als ich das Korsett bekommen habe, irgendwas für die Schule halt abgeschrieben und sitzen. Es war Horror. Es waren halt einfach echt stark, für mich echt starke Schmerzen. Natürlich, man kann das Korsett ausziehen so, aber da habe ich damals gedacht, das kann ich so nicht umsetzen. Es tatsächlich wurde besser, also ich habe mich dann schon noch dran gewöhnt und habe es zu Hause eigentlich auch relativ diszipliniert getragen. Ich habe dann aber, als bei den nächsten Routineuntersuchungen, hat man halt wieder geröntgt und halt im Korsett hat es nicht so den gewünschten Erfolg erzielt. Also die Skoliose blieb stabil, vielleicht so 5 Grad schlechter geworden, wobei es sind halt ein bisschen Messungenauigkeiten. Und dann habe ich im Sommer 2019 ein langes Korsett bekommen, also ein Korsett, was Lendenwirbelsäule und Brustwirbelsäule korrigiert. Das ist dann auch das Korsett, mit dem ich begonnen habe, in die Schule zu gehen. Also ich habe relativ lange in der Schule eigentlich ein kurzes Korsett auch danach getragen, aber so die ersten 2 Monate habe ich auch in der Schule ein langes Korsett getragen, weil man bei mir eben den Weg probieren wollte, funktioniert es, wenn wir beide Bügel korrigieren. Mhm. Tatsächlich, als ich es begonnen habe, in der Schule zu tragen, das war für mich tatsächlich gar nicht mehr so schlimm. Also ich habe halt das Korsett immer darauf geachtet, noch lange in der Schule das zu verstecken, heißt eher weite Kleidung zu tragen, teilweise auch im Sommer irgendwelche T-Shirts oder auch bauchfreie T-Shirts immer noch am Top über das Korsett, dass man halt, wenn man sich streckt, das Korsett nicht irgendwie sieht. Natürlich Kanten hat man immer gesehen, aber nachdem ich eigentlich relativ lange in der Schule ein kurzes Korsett getragen habe, haben viele eigentlich, also ich würde mal sagen, wenn man als Außenstehender darauf nicht achtet, dann sieht man es bei mir nicht wenig. Also auch auf Reha haben mich viele angesprochen, dass man bei mir das Korsett eigentlich echt wenig sieht. Ich habe natürlich auch darauf geachtet, dass man es nicht sieht, aber natürlich, wenn man sich nach vorne beugt, man sieht immer. Also so das in der Schule beginnen zu tragen, war dann gar nicht so ein Problem für mich. Das habe ich dann auch, das habe ich auch selbst entschieden, das dann so zu machen. Es wurde mir zwar ans Herz gelegt, auch auf Reha, aber die Entscheidung, dass ich das in der Schule trage, das habe ich von mir selbst auch so gemacht. Aber dann, glaube ich, im Oktober oder November hatte ich dann den nächsten Kontrolltermin, habe dann wieder geröntgt, aber der gewünschte Erfolg ist dann in diesem langen Korsett auch nicht so richtig erzielt worden. Und dann bin ich darauf umgestiegen, dass ich am Tag das kurze Korsett trage, weil es halt einfach ein bisschen mehr Bewegung im Alltag ermöglicht als ein Korsett mit Schulterhub. Die Lendenwirbelsäule vor allem gestützt wird und viel Druck darauf kommt und dann in der Nacht ein langes Korsett, also damals auch das normale lange Chino-Korsett mit Plastik und Pilotten, um halt auch die Brustwirbelsäule mit zu korrigieren. Ich war dann 2021 war es. Dann habe ich bei meiner zweiten Reha nach Corona, dann war ich schon auf dieses Modell, am Tag das kurze Korsett, in der Nacht das lange Korsett. Das ist eigentlich auch gar nicht so der typische Weg mit Tag- und Nachtkorsett, vor allem in Bayern braucht man eigentlich keine Tag- und Nachtkorsetts. Bei mir war das lange Korsett auch kein Nachtkorsett, weil es war ja auch für den Tag am Anfang gebaut. Und ich tatsächlich kann bis heute gar nicht sagen, von wem eigentlich die Idee kam, das aufzuteilen von der Tragezeit. Ich glaube nicht, dass es komplett von mir selbst kam, aber der Arzt hat es auch nicht wirklich vorgeschlagen. Ich glaube, es war so eine Idee vom Korsettbauer. Mit dem bin ich bis heute gut gefahren. Also ich trage bis heute Korsett. Jetzt zahle ich mir 23 Stunden. Ich habe vor einem halben Jahr begonnen, auch mit Muskelaufbau. Vielleicht trage ich es mittlerweile so 20 Stunden. Ich persönlich habe auch, obwohl ich mittlerweile mit 19 eigentlich ausgewachsen bin, noch nicht wirklich mit Abtrainieren begonnen, weil für mich das Korsett im Alltag eine echt große Stabilität gibt, die ich so mit Muskelkorsett gar nicht richtig so halten kann und ich auch mit dem Korsett bisher kein Problem habe und mich halt jetzt auch an das Korsett gewöhnt habe. Also wenn man so am Anfang mich gefragt hätte, jeder Skoliose-Patient, der ein Korsett bekommt, wird am Anfang froh sein, wann darf man das Korsett endlich ablegen. Aber ich bin, mittlerweile ist das Korsett so ein Begleiter und für mich auch selbst so ein gewisses Schutzschild vor Kritik ein bisschen so geworden. Also mittlerweile ist spreche ich auch sehr gerne über Skoliose. Also so offen, wie ich heute mit Skoliose umgehe, war für mich 6 Jahre früher unvorstellbar. Weil wenn man jetzt auch so auf diesen Skoliose-Weg, ist auch immer noch wichtig. Ich bin zwar den konservativen Weg gegangen, aber habe immer noch die Operation so nebenbei auch als Option gehabt. Also am Anfang, so beim ersten Termin, habe ich mich gegen die Operation entschieden, weil das OP ist ja auch mal ein längerer Entscheidungsprozess. Dann so ein Jahr später ungefähr, nachdem halt die ganze, das Korsett hat halt eigentlich nicht so die, den gewünschten Erfolg erzielt. Erst, glaube ich, vor ein, zwei Jahren habe ich mitbekommen von, glaube ich, dieses Jahr auf Reha, dass eigentlich bei Korsett 30-40% Verbesserung der Gradsinn im Korsett als Ziel erwünscht waren. Das war bei mir eigentlich nie. Ich habe ja dann erzählt, ich habe dann auch mal ein wirkliches Nachtkorsett bekommen, so ein Nighttime Bending Brace, 2021 auf Reha, weil man das dort im Osten Deutschlands deutlich mehr baut als im Süden. Ich bin bis heute eben auf der, bis heute fahre ich so am Tag ein kurzes, normales Schnurrkorsett, was die Lendenwirbelsäule korrigiert und in der Nacht dieses Nighttime Bending Brace. Wobei dieses Aufbiegungseffekt der Brustwirbelsäule auch im Röntgenbild nicht so wirklich zu sehen war. Also auch da, meine Wirbelsäule hat zwar insofern gut auf das Korsett angesprochen, dass es nicht schlechter geworden ist, aber man hat auch nie so wirklich diese Korrektureffekte so groß gehabt. Also weil für mich schon mal, ich bin ja immer noch gewachsen, nicht mehr so groß, aber es war schon gut, dass es stabil geblieben ist.
Es ist wieder soweit. Am Sonntag, den 18. Mai 2025, hast du wieder die Gelegenheit, dir Skoliose-Experten direkt in dein Wohnzimmer zu holen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine absolut einmalige Gelegenheit, mich unterstützen hier bei diesem Event. Zwei Ärzte, zwei Physiotherapeutinnen, die wirklich alle explizit auf das Thema Skoliose spezialisiert sind. Und ich bin als Trainerin dabei und werde nochmal so ein bisschen meinen Input auch geben zum Thema Skoliose-gerechtes Krafttraining. Ja, eine Schnuppereinheit Skoliose-Pilates, die wird auch noch dabei sein. Und natürlich darfst du auch nach jedem Vortrag deine Fragen stellen, weil mir ist es ein richtiges Anliegen, dass du da rausgehst und wirklich Klarheit erlangt hast und so weißt, hey Conny, jetzt weiß ich ganz genau, in welche Richtung ich weitergehen muss. Dieser Input, vielleicht dieses Puzzlestein hat mir noch gefehlt und jetzt geht's auf meiner Reise auch wieder weiter. Und wenn du dir jetzt denkst, hey, das hört sich doch nach einer richtig guten Gelegenheit an, dann schau gerne auf meiner Website vorbei. Dort findest du natürlich alle weiteren Infos. Den Link findest du auch in den Shownotes gleich unter dieser Podcast-Folge. Und vielleicht sehen wir uns schon bald am Sonntag, den 18. Mai 2025, live und in Farbe beim Online-Event, wo du dir Skoliose-Experten live in dein Wohnzimmer holen kannst.
Und um nochmal den Bezug zur Operation zu nehmen, also es stand am Anfang eben diese klassische Versteifung im Raum, aber ich würde mal sagen, so nach ein, zwei Jahren, oder es war auch schon zu Corona-Zeiten, also vielleicht zwei Jahre später, haben sie uns diese neue Operationsmethode VBT, Virtual Body Tethering. So für Leute, die es noch nicht wissen, was ist das eigentlich? Also das ist eine neue Operationsmethode, die aus den USA kommt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ist so, genau.
Genau, und ursprünglich eigentlich entwickelt wurde für Kinder, so, die noch im Wachstum sind, für einbogige Thorakalskoliosen, die dann noch nicht so groß sind, aber aufgrund des Wachstums erwartet man eine starke Verschlechterung. Und dann macht man es so, dann schraubt man nur Schrauben auf eine Seite und fixiert es mit so Bändern. Problem ist, dass also eigentlich, als bei mir die Idee darauf kam, war ich eigentlich schon zu alt. Aber es gab dann einen Arzt, mit dem sie zusammengearbeitet haben, der hat es auch in Deutschland neu etabliert. Und ich sage, die Klinik selbst hätte das auch gerne vor Ort gemacht. Sie hätten den Arzt eingeladen, hätten mich mit dieser Operationsmethode operiert. Sie hätten assistieren dürfen, auch für eigene Klinik und für ihr eigenes Operationsrepertoire wäre das sicher eine schöne Möglichkeit gewesen. Das war tatsächlich für mich schon eine wirkliche Option, diese Operation zu machen, weil der große Vorteil bei der Operation ist, dass man die gesamte Beweglichkeit erhält, aber halt hier auch eine Versteifung, eine gewisse Korrektur hat und noch eine gewisse Sicherheit, dass es nicht schlechter wird. Weil ich den gesamten konservativen Weg, den ich gegangen bin, eigentlich immer nicht wusste, wie wird es in Zukunft. Das weiß man bei der Operation auch nicht, wie lange halten die Stäbe und so. Aber man weiß nie, verschlechtert sich es noch. Und ich muss sagen, die Ärzte auf Reha waren mehr vom konservativen Weg überzeugt, aber bei den gesamten anderen Ärzten eigentlich, bei denen ich war, haben mich eigentlich alle unterschiedliche Orthopäden geraten. Spätestens mit Mitte 20 werden sie versteift sein, so ungefähr. Sie sollen sich jetzt nicht mit ihrer Mutter da immer so dagegen wehren. Weil, also meine Eltern waren eigentlich relativ hartnäckig gegen die Operation. VBT haben wir uns schon noch informiert. Wir haben auch unterschiedliche Informationsgespräche mit den Ärzten damals in Bad Abbach geführt und haben auch Literatur dazu bekommen. Wir haben auch mal so ein wissenschaftliches Paper bekommen, wobei das damals eigentlich nicht mehr der aktuelle Stand der Wissenschaft war, sondern meiner Meinung nach heute eher damals schon veraltet war. Es war halt keine Werbung, war eigentlich kein Proband, der darin geführt wurde, irgendeine gute Funktion hatte, außer später dann doch versteift zu werden. Das war aber, also eigentlich waren sie schon 5 Jahre weiter, so was ich heute weiß. Aber das war halt das Paper auch keine Werbung für diese Operationsmethode. Und dann haben wir uns eigentlich als Familie dagegen entschieden. Also ich tatsächlich war, glaube ich, noch der Operation offener gegenüber als meine Eltern, weil natürlich Korsett tragen war auch nicht so mein Fall. Ich habe es da gemacht, aber natürlich war immer so ein bisschen meine Wunschvorstellung, wobei, wenn man sich mit Patienten unterhält, die operiert sind, ist es auch nicht so, dass man das Korsett ablegt, keine Physiotherapie mehr machen muss durch die Operation und dann so Skoliose hat man behandelt, vergessen und dann passt es so. Ist
absolut, ja.
Therapie, aber so mit 13, 14 ist halt so eine gewisse Wunschvorstellung, auch wieder so ein bisschen normal zu werden.
Absolut, danke auch, dass du das jetzt ansprichst, das sage ich auch immer wieder, weil das, was du jetzt gerade gesagt hast mit dieser Wunschvorstellung, ja, OP und danach ist alles super und wir tun so, als hätten wir nie Skoliose gehabt, alles ist geheilt, gerichtet, ich brauche nie wieder an meinen Rücken denken, ach, ganz so ist es halt eben nicht, also danke, dass du das auch nochmal ansprichst.
Ja, das war halt damals auch so ein bisschen, ja, meine Wunschvorstellung, weil ich habe schon das Korsett dann auch eigentlich diszipliniert getragen, auch im Sommer, auch in der Nacht. Ich finde immer faszinierend, wenn man mit Leuten spricht, die kein Korsett haben und dann erfahren, was, du trägst es in der Nacht, so du kannst dann schlafen. Ich meine tatsächlich heute, ist es in der Nacht, das ist nämlich überhaupt kein Problem, das zu tragen. Dann gewöhnt man, schläft da. Ich kann aber auch ohne Korsett theoretisch schlafen. Also es gibt ja manche, die können dann ohne Korsett nicht mehr schlafen, das ist bei mir jetzt nicht so, mache ich zu selten, aber es ginge schon. Ich trage das eigentlich bis heute relativ diszipliniert, weil es für mich ist halt dieser konservative Weg dann der Weg, den ich letztendlich gegangen bin. Es war für mich am Anfang natürlich auch nicht einfach. Ich glaube, ich spreche für sehr, sehr viele Betroffene, dass es am Anfang schon ein großer Schock ist. Natürlich muss ich auch dazu sagen, ist Skoliose eine, sage ich mal, relativ heilsame Krankheit. Das ist keine Krankheit, woran man normalerweise sterben wird. Und es gibt viel, viel schlimmere Krankheiten. Und ich habe, wenn ich so für mich jammere, dann denke ich manchmal, Diana, du hast es eigentlich doch ganz gut. Weil es gibt Krankheiten, die sind viel, viel brutaler, die sind viel morbider. Manche Leute, so wenn man jetzt an irgendwie Krebspatienten denkt, die ja eigentlich einen Schicksalsschlag und sie können nichts dafür und werden leider irgendwie sterben. Das ist eigentlich bei Skoliose, da denke ich mir einfach, natürlich jeder, man jammert so für sich selbst und so bemitleidet sich auch selbst gerne, aber wenn man dann sich so vor Augen führt, natürlich, es gibt auch Patienten mit extrem starken Schmerzen, auch vor denen habe ich Hochachtung, weil ich Gott sei Dank wirklich schmerzfrei bin bis heute. Aber dann manchmal muss man sich wieder vor Augen führen. Skoliose ist schon eine Krankheit, mit der man auch gut zurechtkommen kann, aber es könnte auch einen viel schlimmer treffen.
Ja, absolut. Ja. Diana, ich habe jetzt mal eine Frage an dich, weil ich finde es total spannend bei dir. Viele haben vor diesem, ich sage jetzt mal, Damoklesschwert-OP, ja, gerade wenn man eben in dieser OP-Indikation ist, ja, die haben damit irrsinnig zu kämpfen. Jetzt hast du eigentlich dieses Damoklesschwert seit Jahren schon über dir. Und du weißt doch, dass es vermutlich immer wieder Thema wird, wenn du dann mal wieder zur Kontrolle gehst, etc. Wie hast du da irgendwie, also war das für dich immer so leicht, mit diesem Damoklesschwert umzugehen? Weil jetzt hat es für mich irgendwie so den Anschein, du bist schon sehr im Reinen auch mit dir selbst. Man merkt, du hast dich extrem mit dem Thema Skoliose beschäftigt und dich da reingefuchst. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum du jetzt auch sagst, dass du gern eben jetzt Medizin studieren möchtest und jetzt im ersten Semester bist. Ja. Aber es fühlt sich für mich so an, als bist du sehr, sehr gefestigt und du gehst jetzt einfach deinen Weg und schaust mal, was die Zukunft einfach bringt und auch was deine Schmerzen machen etc. Wie gehst du generell eben mit diesen Situationen um? Weil du weißt ja, die kommen dann eben in regelmäßigen Abständen. Du wirst von, auch wie du schon erwähnt hast, von irrsinnig vielen Fachexperten noch Gegenwind bekommen zu deinem Weg. Ja? Wie geht's dir damit?
Also tatsächlich am Anfang war ich natürlich noch nicht so gefestigt, aber für mich war Operation eigentlich das Schlimmste, wirklich so diese Diagnosestellung, dass man, sage ich mal, überhaupt operiert werden muss. Das war war für mich damals schon schlimm. Aber danach, also natürlich waren am Anfang diese ganzen Kontrolluntersuchungen für mich auch irgendwie danach immer mit gewissen Tränen verbunden, weil ja, es wird so ein gewisser Wunderpunkt einer selbst einem vorgeführt. Aber ich würde mal sagen, auch so bei VBT, das hätte mich schon wirklich auch interessiert, hat dann letztendlich haben wir uns als Familie dann dagegen entschieden. Aber ab dann, also ich weiß schon, dass die Ärzte gerne operieren möchten, aber irgendwann habe ich das für mich selbst, kann eigentlich gar nicht sagen, wie, aber für mich dieses Damoklesschwert besteht. Aber jetzt die Angst, operiert zu werden, die war vielleicht so die ersten 2, 3 Jahre noch da. Aber nachdem ich mittlerweile eigentlich ausgewachsen bin und es auch nicht schlechter geworden ist und keine Schmerzen gekommen sind und ich mit dem konservativen Weg sehr gut gefahren bin, ist es für mich mittlerweile auch so, also ich bin, wenn es um Skoliose geht, wenn ich, also meine Freunde kennen das eher besser, wenn ich über Skoliose rede, auch meine Schwester, die regt sich eher auf, also meine Freunde jetzt nicht, aber eher meine Schwester, mittlerweile rede ich schon gerne drüber und das spiegelt sich halt auch bei Thema Operation wieder, weil ich mittlerweile schon ganz gut auch argumentativ vertrete, warum ich nicht den Weg gegangen bin. Natürlich ist für mich völlig klar gewesen, aber am Anfang, dass wenn sich die Skoliose stark verschlechtern würde und sowas wie Organfunktion eventuell beeinträchtigt würde oder ich sehr starke Schmerzen habe, wobei ja eigentlich Schmerzen auch keine OP-Indikation sind, was ich auch erst über den Weg, über die Zeit gelernt habe, dann ist für mich OP bis heute eine gute, also eine schöne Möglichkeit, dass es das überhaupt gibt. Für mich auch mit meiner Familie so im Reinen, dass ich eigentlich ist für, also Operation ist sicher auch immer wieder Thema, auch eher in der Familie, weil ich habe tatsächlich gar nicht mehr so viele skoliose Check-ups bei Ärzten, weil eigentlich, nachdem ich mich so in irgendeiner Weise endgültig gegen eine Operation entschieden habe, war ich in dieser Skoliose-Ambulanz auch gar nicht mehr, so haben sie mir dann mit 16 oder so im Arztbrief dann eigentlich so geschrieben, ja, wenn ich so ungefähr kein neues OP-Aufklärungsgespräch möchte, dann muss ich auch nicht mehr kommen. Sie haben es so direkt nicht geschrieben, aber sie haben eigentlich einen freundlich darauf hingewiesen, dass so das jetzt alles soweit passt. Wenn ich jetzt selber noch möchte, dann kann ich immer noch kommen. Also mittlerweile bin ich bei einem Arzt, der dort früher gearbeitet hat, ambulant in Behandlung, der jetzt in eine eigene Praxis mitgegangen ist. Eher doch für Rezepte. Aber tatsächlich, also der Arzt hat natürlich mich damals auch, natürlich Operation, Aufklärung ist immer wichtig. Also es ist wichtig auch, dass man sich mit der Frage auseinandersetzt. Aber wie hat mal mein Korsettbauer so zu mir gesagt, man muss für sich den Weg finden, entweder Operation oder konservativ, und dann auch hinter dem Weg stehen, damit man
absolut.
Auch
100%. Ja, ich sage das auch immer. Also ich gehe auch selber den Weg eben mit Erwachsenenkorsett gerade und ich sage, wer weiß, was die Zukunft bringt, wer weiß, was in 5 oder 10 Jahren sind. Ich kann die OP jetzt nicht ausschließen, ja. Aber in diesem Moment fokussiere ich meine komplette Kraft darauf, dass ich den konservativen Weg gehe mit Krafttraining, mit Erwachsenenkorsett, mit Schrot etc. Auch mit regelmäßigen Reha-Aufenthalten, ja. Und dann kann man immer wieder neu evaluieren, wenn man jetzt eben sagt, hey, jetzt kommen Schmerzen dazu oder hey, jetzt hat man hier eine Verschlechterung etc. Ja? Dann kann man immer wieder sagen, okay, hey, einen Schritt zurück, ist das immer noch der Weg, den ich gehen möchte. Aber dieses ständige quasi Hinterfragen, deswegen ist es richtig, ist es nicht richtig, soll ich mich heute umentscheiden und morgen ist wieder alles ganz anders, das, glaube ich, das zerreißt einen sonst innerlich.
Ja, also tatsächlich, so bin ich eigentlich auch gefahren. Also ich, so ähnlich wie du eigentlich den Weg gegangen bist, so gehe ich ihn eigentlich heute auch. Ich glaube, was für meine Eltern waren die Operation nochmal deutlich skeptischer gegenüber als ich selbst, weil man natürlich als Eltern eher mehr so diese große OP sieht, auch das gewisse Risiko und auch die Folgen, weil überall, wo im menschlichen Körper geschnitten wird, wenn man auch sich betrachtet, wie viel Metall kommt in den Körper, trotzdem welche brutale Operation in irgendeiner Weise ist es für Eltern sicher nochmal deutlich schwieriger, das für ein Kind zu sagen, vor allem wenn der konservative Weg funktioniert und keine Schmerzen da sind, als für mich selbst. Also ich glaube, vor allem diese Festigung des konservativen Wegs kam auch vor allem für meine Eltern, die halt, natürlich Operation ist für uns bis heute Thema. Also es ist nicht so, dass wir das komplett ausschließen. Aber ich habe für mich jetzt mich für den konservativen Weg entschieden, bin damit auch bis heute sehr gut gefahren, habe da schon mir so ein breites Spektrum aufgebaut. Ich mache mittlerweile, also ich muss auch sagen, ich bin, wenn Menschen, die mich kennen, wissen, ich bin manchmal schon sorgfältig und gewissenhaft, vielleicht auch manchmal zu stark. Aber ich mache es eigentlich schon relativ diszipliniert, so eine halbe, dreiviertel Stunde Physiotherapie jeden Tag. Bin einmal in der Woche beim Physiotherapeuten geschont und mache noch so einmal im Monat so eine Mischung aus manueller Therapie und Osteopathie. Und mittlerweile so seit einem halben Jahr auch einmal die Woche nochmal so Kräftigungstraining für Skoliose, um so ein bisschen auch die Muskulatur zusätzlich zum Korsett aufzubauen. Und ja, also an Sportarten, also ich bouldere schon seit so 4, 5 Jahren mittlerweile, früher in der Gruppe, mittlerweile mit Freunden. Also ich habe natürlich, ich trage weiterhin relativ viel Korsett. Für die Ärzte, also tatsächlich, für ein Korsett ist ja eigentlich, so Erwachsenenkorsett ist in der Wissenschaft ja noch gar nicht so richtig angekommen und bei den Ärzten auch gar nicht so, ja, irgendwie die angeratene Methode. Aber bei mir war das eigentlich so überhaupt, warum trage ich bis heute eigentlich Korsett, fragen sich auch viele, auch auf Reha, ich kenne viele, auch mit, ja, meine Gradzahl treffe ich selten, aber auch mit geringeren Gradzahl, die alle schon lange abtrainiert haben. Bei mir war das eigentlich so, ich wollte nicht so wirklich abtrainieren. Also ich hatte jetzt auch, das Problem ist, kein Arzt kann dir genau sagen, wie du abtrainieren sollst, weil keiner möchte die Verantwortung übernehmen, dass es dann doch schlechter wird und so. Ja, machen Sie mal, aber irgendwie so einen klaren Leitfaden habe ich nie bekommen. Und das war für mich dann auch der Grund, nachdem bis heute für mich Korsetttragen nicht schlimm ist und ich mittlerweile auch erfahren habe, dass es schon auch diese Erwachsenen-Korsett-Szene so mittlerweile aufkommt, dass man das eigentlich nach eigenen Ermessen zur eigenen Stabilität trägt. Bin ich halt mittlerweile auch so ein bisschen den Weg gegangen, eigentlich aus dem Grund, weil ich wollte das Korsett eigentlich noch gar nicht ablegen, weil ich war für mich dann irgendwann im Korsett im Reinen. Also so offen heute mit Skoliose umzugehen, war für mich ein sehr, sehr langer Weg. Ich würde mal sagen, man kann es auch ganz gut so ein bisschen dran erkennen, wie stark ich das Korsett in der Schule versteckt habe. Weil ich habe begonnen damit, dass ich es ja gar nicht in der Schule getragen habe. Dann habe ich, ich würde mal sagen, die gesamte Mittelstufe über so 8. bis 10., 11. Klasse, dass ich das Korsett in der Schule getragen habe, aber schon immer darauf geachtet habe, dass man das Korsett nicht sieht, dass es nicht auffällt. Für mich als Option, das Korsett offen zu tragen, also dass man sieht, war für mich lange nicht. Also das war für mich lange sehr, sehr schwierig. Ich erinnere mich bis heute an einen Satz, das ein Mädchen bei meiner ersten Reha zu mir gesagt hat. Die war, ist da damals schon deutlich offener mit Skoliose umgegangen als ich. Also ich hatte kein Problem über Skoliose so mit Betroffenen oder auch mit Freunden zu sprechen. Aber ich war jetzt nicht so der Mensch, der das an die große Glocke gehängt hat. Es war schon so, dass ich über die Jahre auch in der Schule mit dem Thema Skoliose offener umgegangen bin. Und ich sage, irgendwann wussten es auch relativ viele. Aber ich habe es jetzt nie so, es gibt ja Leute, die halten da irgendwelche Referate, um so ihre Mitschüler darüber aufzunehmen.
Das habe ich gemacht, yes!
Ja, tatsächlich, ich habe auch erst bei der letzten Reha so mit Betroffenen, mit zwei betroffenen Mädchen gesprochen und weil auch ich immer wieder auch von Müttern auch auf Reha gefragt werde, ja, wie würdest du damit umgehen mit Thema Korsett und wie offen man damit umgehen soll. Ich sage, der einfachste Weg ist natürlich immer, das Korsett offen zu tragen. Aber aus eigener Erfahrung muss ich sagen, hätte mir damals jemand mit 13 gesagt, du musst das Korsett offen in der Schule tragen, ich wäre nicht in die Schule gegangen. Weil für mich das damals so schlimm war, dass man da irgendwie auffällt. Ich wurde tatsächlich, habe das große Glück, dass ich wegen Skoliose und Korsett nie gemobbt wurde oder irgendwie da irgendwie doofe Kommentare erfahren habe. Aber viele Freunde verstehen das gar nicht. Aber bei mir war das so, meine ganze Handlung war eigentlich nur aus der Angst, man könnte irgendwie Anfeindungen erfahren, man könnte irgendwie böse Kommentare erfahren. Und aus dieser Angst heraus habe ich eigentlich so gehandelt, dass ich das möglichst lang verstecken wollte. Ich würde auch sagen, natürlich ist Verstecken nicht der beste Weg, aber anders, glaube ich, hätte ich das Korsett nicht so diszipliniert getragen, wie ich es letztendlich getragen habe.
Und wie war es denn am Schluss bei dir, also auch in der Oberstufe dann? Hast du es dann schon offener getragen?
Tatsächlich, es war dann, also das eine Mädchen, was ich eben von Reha her kannte, hat zu mir gesagt, man muss das Korsett ja, solange man es noch hat, mal offen auch tragen, weil sonst später bereut man, dass man es nicht getan hat. Für mich war dann, also ich bin mit dem Thema Skoliose so auch Ende der Mittelstufe immer offener umgegangen und habe dann so in der 11. Klasse im Sommer so ein bisschen begonnen, insofern offener, also ich habe das Korsett erst Ich glaube, ich habe es letztendlich so in der 12. Klasse so, weil ich wollte vom Abitur, ich wollte es auf dem offenen der Schuhe tragen. Ich glaube, ich habe es da mit, natürlich auch mit der Temperatur vielleicht so 5 Mal oder so offen getragen. Aber ich habe dann, ich habe am Beginn der Oberstufe begonnen, wenn ich im Winter so kürzere Pullis getragen habe, wo man halt, wenn man sich gestreckt hat, eventuell das Korsett gesehen hätte, wo ich normalerweise einen Top nochmal drunter getragen habe. Das habe ich irgendwann weggelassen. Und dann habe ich irgendwann auch mal so bauchfreie T-Shirts im Sommer getragen, ohne nochmal drunter, also über das Korsett nochmal Top drüber anzuziehen. Und es war für mich so der Weg, schon langsam deutlich offener zu tragen. Für mich war es schon auch das Ziel, das irgendwann das Korsett auch mal offen in der Schule zu tragen. Das habe ich dann auch, ich glaube, ja, am Anfang der 12. Klasse, als es noch warm genug war, auch gemacht, weil ich für mich so irgendwie diese innere, also das innere Ziel hatte, ich möchte es auch noch mal in der Schule offen tragen. Aber das war für mich ein Weg von so 4,5, 5 Jahren. Muss ich gar nicht sagen, aus welchem Grund genau. Es war bei mir so, ich habe mich, ich habe auch, ich würde sagen, durch das Korsett ein ganz anderes nochmal Selbstbewusstsein entwickelt, was ich vielleicht so nicht gehabt hätte. Also ich habe mich schon lange auch mit Thema Skoliose beschäftigt, habe auch für mich, dann war für mich irgendwann so weit im Reinen, dass ich das offen getragen habe und auch mittlerweile so offen und auch kommunikativ damit umgehe. Ich bin schon immer ein kommunikativer Mensch, also ich rede schon gerne. Und wenn man meine Schwester schon fragen würde, die würde sich aufregen, dass ich ständig so über Skoliose rede. Aber ich gehe darin auf. Also mir macht es Spaß darüber. Also mir macht es Spaß, was ich so, meinen Weg anderen weiterzugeben. Also wenn man so mich nach 2, 3 Jahren gefragt hätte, war das für mich, habe ich, also ich habe das Skoliose und Korsett, habe ich für mich schon akzeptiert so ein bisschen. Aber ich war noch nicht so im Reinen. Ich würde mal sagen, jeden, aber ich sage bei jeder Diagnose, alles, wo man irgendwie auffällt, das ist für die Person erstmal schwierig. Es gibt natürlich auch selbstbewusste Menschen, die sagen, ich habe ein Korsett. Ich zeige das ab Anfang offen. Gibt es auch viele. Nur da war ich wahrscheinlich damals auch viel zu schüchtern und ich wollte nicht auffallen. Das wäre für mich damals, aber hätte man mir das auch so aufgetragen, das hätte nicht funktioniert. Und ich finde, also ich sage auch immer, wenn mich irgendwelche Mütter oder so von jüngeren Skoliose-Patienten auf Reha gefragt haben, habe ich immer gesagt, das muss das Kind für sich selbst entscheiden. Aber also Korsettbauer sagen häufig, ja, offen tragen so. Ich habe auch bei diesem Skoliose-Tag, wo wir beide waren, mich mal mit zwei Orthopädie-Technikerinnen, die Korsette bauen, unterhalten. Und die haben mich dann auch so gefragt, ja, so, was halten Sie vom Thema Skoliose, Korsett und wie man offen damit umgeht? Und ich habe gesagt, ich persönlich hätte es nicht gekonnt, so offen damit umzugehen. Und es ist vielleicht nicht der beste Weg, aber ich wäre anders damit, ich hätte es anders nicht so.
Ja,
Jeder muss.
absolut. Da würde ich gerne einhaken, weil das ist, ich habe ja ganz, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten hier jetzt auch im Podcast zu Gast. Und so wie du gesagt hast, es gibt die Betroffenen, die wirklich sagen, hey, war absolut kein Problem von der ersten Sekunde an. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ich geh damit quasi in die Schule. Und andere, die brauchen halt ein paar Monate, andere, die brauchen ein paar Jahre etc. Aber ich finde das Schöne, was man auch wieder an deiner Geschichte sieht, nur weil es einem am Anfang schwerfällt, das zu tragen, muss es nicht immer so bleiben. Ja, das Ganze ist natürlich dann auch ein, so wie du ganz, ganz klar gesagt hast, auch ein Prozess. Liebe Diana, unsere Zeit ist nämlich fast um, aber ich möchte dir jetzt gerne am Schluss nochmal die Gelegenheit geben. Wenn du dir jetzt vorstellst, die ganzen Eskolis und auch die Eltern, die da jetzt gerade zuhören, ja, gibt es noch eine Botschaft, die du gerne ja, raussenden möchtest an die Zuhörerinnen?
Ja, also eigentlich was wollte ich eigentlich auch vorher schon sagen, was ich über den Skolioseweg mitgenommen habe. Ich habe persönlich das große Glück gehabt, dass ich sehr viel positives Feedback aus dem Freundeskreis auch bekommen habe, auch in der Schule, dass ich eben nie so diese Anfeindungen erfahren habe, was für mich auch der Weg war, warum ich überhaupt dann so offen damit umgegangen bin. Und ich finde, was ich so für mich gelernt habe, man kann an der Skoliose und der Diagnose auch selbst als Person sehr reifen, Selbstbewusstsein entwickeln. Und nur weil man, wie du schon gesagt hast, mit der Skoliose früher mal nicht so offen umgegangen ist, vielleicht ein bisschen ängstlich war, das heißt nicht, dass es so bleibt. Also wirklich, was ich auch so gelernt habe, so Diagnosen oder auch so neue Korsett und so, das sind immer so niederschmetternde Momente. Aber was ich für mich gelernt habe, jeder wird seinen eigenen Weg finden. jeder wird mit der Situation, es wird schon irgendwie besser. Also jeder wird sich für sich auch, jeder wird für sich irgendwie einen Punkt finden, um damit ins Reine zu kommen. Und was ich persönlich auch ganz wichtig finde, ich habe jetzt so hier den konservativen Weg. Ich bin den konservativen Weg gegangen und damit auch sehr im Reinen. Aber ich finde, der Weg, die Entscheidung zwischen Operation oder konservativer Weg ist eine wirklich subjektive Entscheidung. Das sind ganz, ganz viele Parameter, die da reinspielen. Und jeder muss für sich, ich finde, fundiert, also schon mit einem gewissen Entscheidungsprozess, der auch schon ein paar Monate andauern soll, weil man diese Entscheidung wirklich für sich wirklich stark gefestigt treffen sollte. Aber jeder wird für sich seinen eigenen Weg finden. Und für den einen ist es die Operation, für den einen, für die anderen ist es ein konservativer Weg. Was auch sagen möchte, nur weil die Ärzte sagen, OP bringt auch teilweise, man muss auch die finanziellen Situationen der Krankenhäuser betrachten. Man darf, also meine Eltern sagen immer, man darf nicht mit Scheuklappen durchs Leben gehen. Und ich finde, man muss immer die Optionen offen halten. Ich persönlich bin den konservativen Weg gegangen, habe da auch viel Zeit und Arbeit reingesteckt. Also ich finde, man kann auch über den konservativen Weg viel herausholen, aber es ist nicht die einzige Lösung. Also man darf sich auch im konservativen Weg nicht verrennen. Man muss einfach auch, wenn man eine hochgradige Skoliose hat, davon die Operation nie außer Acht lassen. Und letztendlich geben Skoliose, was hat mein Arzt auf Reha zu mir gesagt? Du sollst nicht für die Skoliose leben, sondern mit der Skoliose leben. Also die Skoliose soll nicht deine Identität, deine Persönlichkeit ausmachen, sondern ein Teil deines Lebens sein, aber dich im Leben nicht so beeinträchtigen. Auch ich habe das so im Alltag nicht 100% umgesetzt, aber ich finde, dass man lernt, einfach mit der Krankheit zu leben, aber trotzdem sein eigenes Leben nicht zu vernachlässigen. Und jede Person ist deswegen nicht weniger liebenswert, nur weil sie jetzt Skoliose hat, war auch für mich ein Weg, was schon ein langer Lernprozess war, dass man, ja, wie wird man überhaupt in der Außenwelt gesehen, weil doch so ein Korsett auch am Anfang schon ein Punkt ist, wo man einfach, man ist anders, aber man ist nur, weil man jetzt ein bisschen auffällt oder ja, optisch anders ist. Jeder wird seinen Weg finden und letztendlich wird jeder zufrieden sein. Und wichtig ist auch, zufrieden und glücklich mit seiner Entscheidung zu sein, um halt auch im eigenen Leben noch andere Themen zu behandeln. Und so wichtig, was ich so auch über ja, die Zeit gelernt habe, wenn man mit sich selbst zufrieden ist und glücklich mit seiner Situation und so eine gewisse Grundzufriedenheit im Leben sowohl mit seiner Krankheit erreicht hat, dann kann man auch im Leben das erreichen, was man gerne erreichen möchte.
Oh, sehr, sehr sehr schöne und starke Abschlussworte. Vielen, vielen lieben Dank, Diana. Und ich glaube, das hat es auch nochmal ins richtige Licht gerückt. Ja. Jede Skolioseweg ist anders. Jeder muss die Entscheidung natürlich für sich selbst treffen. Deine Entscheidung, da auch den konservativen Weg zu gehen. Auch danke, dass du es das jetzt nochmal auch erwähnt hast. Du hast es eh zwischendurch im Interview auch noch gesagt. Ja. Es gehört mehr dazu als nur das Korsett. Du bist sehr fleißig mit deinen Übungen. Du hast das angesprochen, auch was du alles noch daneben her machst. Ja. Das muss diese, ich sage jetzt mal, Compliance, wie man es ja in der Literatur oder im Fachjargon auch sagt, dass man wirklich dranbleibt im Alltag. Dazu gehört auch sehr, sehr viel dazu. Also vielen, vielen lieben Dank, dass du deine Geschichte heute mit uns geteilt hast. Und ich glaube, wir haben die Scheuklappen vielleicht heute ein bisschen abgenommen und mal so geschaut, hey, was gibt es denn sonst noch, auch noch für Wege, ja? Also vielen, vielen lieben Dank, Diana.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr gefallen. Und ich hoffe, dass, wenn man einen Podcast hört, auch irgendwas für sich mitnehmen kann und dass man ja eine gewisse Lebensbereicherung auch mit der Skoliose und der Therapie findet.
Sehr, sehr schön. Gut, Diana, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke dir. Tschüss. Es ist wieder soweit. Am Sonntag, den 18. Mai 2025, hast du wieder die Gelegenheit, dir Skoliose-Experten direkt in dein Wohnzimmer zu holen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine absolut einmalige Gelegenheit. Mich unterstützen hier bei diesem Event zwei Ärzte, zwei Physiotherapeutinnen, die wirklich alle explizit auf das Thema Skoliose spezialisiert sind. Und ich bin als Trainerin dabei und werde nochmal so ein bisschen meinen Input auch geben zum Thema skoliosegerechtes Krafttraining. Ja, eine Schnuppereinheit Skoliose-Pilates, die wird auch noch dabei sein. Und natürlich darfst du auch nach jedem Vortrag deine Fragen stellen, weil mir ist es ein richtig wichtiges Anliegen, dass du da rausgehst und wirklich Klarheit erlangt hast und so weißt, hey, Conny, jetzt weiß ich ganz genau, in welche Richtung ich weitergehen muss. Dieser Input, vielleicht dieses Puzzlestein hat mir noch gefehlt und jetzt geht's auf meiner Reise auch wieder weiter. Und wenn du dir jetzt denkst, hey, das hört sich doch nach einer richtig guten Gelegenheit an, dann schau gerne auf meiner Website vorbei. Dort findest du natürlich alle weiteren Infos. Den Link findest du auch in den Shownotes gleich unter dieser Podcast-Folge. Und vielleicht sehen wir uns schon bald am Sonntag, den 18. Mai 2025, live und in Farbe beim Online-Event, wo du dir Skoliose-Experten live in dein Wohnzimmer holen kannst.